Heute, ich lese den Predigtext, der ist in Daniel 6, ab dem 15. Vers bis zum Ende. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und sah nach, wie er Daniel retten könnte. Er gab sich bis Sonnenuntergang Mühe, ihn zu befreien. Da bestürmten jene Männer den König und sprachen: Bedenke, König, dass nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, die der König aufgestellt hat, geändert werden darf. Da befahl der König, dass man Daniel herbringe und in die Löwengrube werfe. Und der König sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und man brachte einen Stein, legte ihn auf die Öffnung der Grube, und der König versah ihn mit seinem Siegel und dem Siegel seiner Gewaltigen, damit in Daniels Sache nichts geändert werde. Dann zog sich der König in seinen Palast zurück, verbrachte die Nacht fastend und ließ auch keine Frauen zu sich führen, und der Schlaf floh vor ihm. Bei Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit angstvoller Stimme: Daniel, Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Da sprach Daniel zum König: König, mögest du ewig leben, mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, da vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube zu ziehen. Als man Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer zu holen, die Daniel verleumdet hatten. Man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, fielen die Löwen schon über sie her und zermalmten ihnen alle die Beine. Darauf schrieb König Darius an alle Völker, Stämme und Sprachen im ganzen Land: Euer Friede nehme zu. Von mir wurde heute ein Befehl erlassen, dass man sich in meinem Herrschaftsbereich vor Gott, vor dem Gott Daniels, fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, der in Ewigkeit bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er errettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Und Daniel ging es von da an gut unter Darius' Regierung und unter der Regierung Kyros des Persers. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, bei dieser Geschichte, die so bekannt ist, ja, da sind wir auch betroffen. Und bitte gib uns jetzt dein Herz für dein Wort und öffne unser Herz mit deinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe die Predigt in drei Punkte unterteilt. Erstens Löwen und Vorgeschichte, zweitens das tödliche Gesetz, drittens der rettende Engel. Erster Punkt, Löwen und Vorgeschichte. Also Löwen waren ein Machterweis. Die Könige hatten sie gerne. Und hier seht ihr an der Wand die Löwen, die tatsächlich am Ishtar-Tor im antiken Babylon aufgezeichnet wurden. Und als zweites seht ihr die Münze, die stammt noch von Schah Reza Pahlavi, der sich selbst Könige der Könige nannte, der aber von Ayatollah Khomeini gestürzt wurde. Löwen waren beliebt bei Königen. Und Daniel in der Löwengrube, das kennen jetzt auch viele. Und es geht darin um Übeltäter, Lügner, Löwen, einen Unschuldigen, einen Gott und einen Engel. Und bei so viel Aktion wissen wir auch, warum diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube bei Kindern und christlichen Kinderstunden so beliebt ist. Ein gefundenes Fressen sozusagen. Warum und durch wen Daniel den hungrigen Löwen entkommen ist? Warum und durch wen? Das ist jetzt die Botschaft an uns. Die Vorgeschichte: Die geeinten Meder und Perser haben das babylonische Großreich erobert. Und König Kyros, Perser, Schah in Schah, König der Könige, er hat's einfach so übernommen, relativ gewaltlos. Und Babylon, die Hauptstadt, fiel ganz überraschend schnell, während der überhebliche König Belsazar, Sohn von König Nabonid, der in Arabien war, die Herrschaft in Babylon hatte. Er wird dann getötet. Aber die Bevölkerung hat dann für sich die Perser gerne aufgenommen. Und der persische Oberkönig, also Kyros, der führt offensichtlich weiter das Kommando, um das ganze Reich zu erobern, vielleicht auch um Nabonid in Arabien aufzuspüren. Er übergibt dem Meder Darius das Königreich in Babylon. Und Darius ist tüchtig, aber er wird von den bisherigen Beamten, den babylonischen Beamten, übers Ohr geschlagen. An für sich ist ja gut, wenn man die bisherigen Beamten einfach übernimmt. Die Amerikaner haben das nicht getan im Irak, als sie Saddam Hussein stürzten. Und das Land war dann ohne Verwaltung, es lief nichts mehr und es ist ins Chaos übergegangen. Die Perser waren klüger, sie haben die Verwaltung aufrechterhalten und die Beamten übernommen. Auch wenn die Beamten natürlich ein Problem waren. Und die hier nützen die Unerfahrenheit von König Darius aus und wollen den loswerden, den Darius an für sich über sie setzen wollte. Den Daniel. Sie suchen bei ihm Fehler, finden nichts außer dem einen Fehler, dass er betet. Dreimal täglich betete, hat Gottesdienst. Ja, das haben sie gewusst und dann nötigen sie den König Darius, dass er ein Edikt, ein Gesetz der Meder und Perser loslässt oder unterschreibt, dass wer einen Monat lang zu irgendeinem Gott betet, außer dass wenn er diese Bitten und Gebete über den König laufen lässt, dass der den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Das ist ihr Gesetzesentwurf und Darius unterschreibt das. Ein Gesetz der Meder und Perser, das nicht gebrochen werden darf. Ja, das ist die Vorgeschichte und als der König das unterschreiben muss, da weiß er, warum er das Gesetz erlassen sollte. Er erkennt die Missgunst und Intrige der Beamten, aber Gesetz ist Gesetz und ein Meder- und Perser-Gesetz erlaubt weder eine Ausnahme noch Gnade. Der König will Daniel retten, aber nicht einmal er in seiner absoluten Macht steht über dem Gesetz. Und so lässt er Daniel in die Grube werfen und versiegelt sie. Und die Kläger müssen auch ihr Siegel abgeben, damit man weiß, in wessen Namen das geschehen ist. Das ist das Dilemma, das dem vorgegangen ist. Ich komme zum zweiten Punkt, das Gesetz. Also König Darius trägt Leid. Man sieht es deutlich. Er steht aber nicht über dem Gesetz und so muss er es vollziehen. Das erinnert ans Paradies, wo Gott den Menschen gut geschaffen hat und ihm in dem einfach zu haltenden Bund drei Gebote und ein Verbot erteilt hat. Fruchtbar zu sein und die Erde untertan zu machen, das heißt dann zu bauen und zu behüten. Die Gemeinschaft mit Gott, vor allem am siebten Tag, zu pflegen. Und dann gibt's noch ein Verbot. Bei Verlust des Lebens, ja nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und das ist etwas Tragisches und das ist auch geschehen. Warum nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen? Erkenntnis ist ein hebräisches Wort und bedeutet zugleich eins sein mit dem Erkannten. Und Adam und Eva waren gut. Sie haben Gott erkannt. Sie waren eins mit Gott. Und wenn sie jetzt davon essen, dann werden sie eins mit dem Bösen. Dann erkennen sie das Böse und werden selbst böse. Und das haben sie getan. Ja, und Gott hat es gesagt, also dann werdet ihr des Todes sterben. Und er hat damit einen dreifachen Tod gemeint, nämlich erstens die geistliche Beziehung, die geistliche Einheit mit Gott geht verloren. Sie sind geistlich tot. Zombies. Zweitens der körperliche, der leibliche Tod. Der wird kommen. Und drittens, was auch kommen wird, ist der Tod in der Hölle. Die Seele wird laut dem Herrn Jesus Christus in der Hölle verdorben. Also kaputt gemacht. Das ist das, was Gott gesagt hat, das ist das, was passiert ist. Sie haben diesen Bund übertreten. In Hosea 6, 7 wird er tatsächlich als Bund bezeichnet. Und es ist so geschehen. Dann, ja, das ist Gottes Bund. Schöpfungsbund wird er genannt. Und Gott kann nicht ablassen davon. Er hat diesen Bund auch in den 10 Geboten in Stein gehauen. Aber nicht alle Menschen kennen die 10 Gebote und deswegen hat er sie nach Römer 2,15 den Menschen ins Herz gegeben und das Gewissen verklagt oder entschuldigt. Da ist dieser Bund allen Menschen bekannt. Sie Christen sind oder nicht. Sie wissen von klein auf, was gut und was böse ist. So. Tod und Hölle kommt ausnahmslos für alle Gesetzesbrecher. Und das Schöpfungsgesetz ist absoluter als ein Gesetz der Meder und Perser. Und Gott trägt Leid. Steht aber vergleichbar mit Darius nicht über diesem seinem Gesetz. Aber, großes Aber, er kann was tun. Er sandte seinen Sohn, Jesus Christus, gab seine göttliche Herrlichkeit auf, wurde Mensch und unter dieses absolute Gesetz getan. Galater 4, 4. Und er hat es in allem erfüllt. Er wurde aber, zweites großes Aber, nach Gottes Gesetz, das nicht gebrochen werden darf, gerichtet, hingerichtet. Und drittens, drittes großes Aber, nicht weil er es selbst gebrochen hat, sondern weil er eins mit den Seinen wurde und ihre Gesetzesbrüche auf sich nahm. Deswegen. Er hat das absolute Gesetz für sie erfüllt. Gericht gegen Losspruch, Tod gegen Leben, Hölle gegen Himmel. Das hat er vertauscht mit ihnen. Oder eingetauscht. König Darius weiß, dass Daniel zu Unrecht den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden soll. Aber Gesetz ist Gesetz und damit ist die Sache an für sich gegessen oder gefressen. Oder doch nicht? Er sagt ihm, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Und dann fastet er, schläft nicht mit einer seiner Haremsfrauen, er schläft überhaupt nicht, er betet wahrscheinlich zu diesem Gott, dem er Daniel anbefohlen hat, und dann, bevor der Morgen graut, läuft er zur Löwengrube und ruft nach Daniel. Vielleicht haben die Löwen ihn ja nicht gefressen, waren sie müde oder satt und faul? Nein, das waren sie sicher nicht, denn die Löwen wurden zu diesem Zweck gehalten und sie wurden hungrig gehalten. Was er aber hoffte, war, dass Daniels Gott ihn irgendwie rettet. Aber sicher war er sich nicht. Er wiederholt dann besorgt, was er ihm gewünscht hat, und fragt Daniel, Knecht Gottes, hat dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Und dann horchte, ob er außer dem allfälligen Geknurre und Gemaunze der Löwen noch etwas hört. Und er hört. Daniel. Und der sagt, König, mögest du ewig leben, mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, da vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, König, nichts Böses verübt habe. Dritter Punkt, der rettende Engel. Also der Engel des Herrn hat den Löwen den Mund zugehalten. Wer ist der Engel des Herrn? Engel des Herrn ist in der Bibel ein von Gott gesandter Bote oder Engel, ist dasselbe Wort, oder der Herr selbst. In Genesis 16, 7, 21, 17, 22, 11, 31, 13 ist es der Herr selbst, der in Gestalt dieser Boten kommt. Auch in 2. Mose 3, 2, als der Engel des Herrn dem Mose im brennenden Dornbusch begegnet, ist es der Herr selbst. Immer wenn sich Gott in einer Gestalt zeigt, tut er das durch seinen Sohn. Und Malachi 3, 1 nennt Johannes den Täufer den Boten des Herrn und Engel des Bundes, dem er den Weg vorbereitet. Herrn und Engel des Bundes, das ist der Herr Jesus Christus. Und jetzt von dem her, von all dieser Fülle, ist es der Herr Jesus selbst, der mit Daniel in der Löwengrube ist und ihn rettet. Er ist mit dem Daniel, so wie er es im Missionsbefehl viel später gesagt hat, ich bin mit euch bis ans Ende der Welt. Und er ist der Retter des Leibes, zu dem Daniel gehört. Er ist der Retter seiner Gemeinde, wie Apostelgeschichte 2, 47 sagt. Und er ist in ihrer Mitte, Offenbarung 2, 1 und Matthäus 18, 20. Er ist das, gerade dann, wenn seine Treuen bedroht sind. Der Jesus, der das absolute Gesetz des Schöpfungsbundes für die Seinen erfüllt hat, ist der Engel des Herrn, ist der Engel des Bundes und der Retter. Nicht nur der Retter vor Löwen, sondern auch noch viel mehr der Retter aus dem Tod und aus der Hölle, aus der letzten Grube. Hat man ihn nicht, beziehungsweise besser gesagt, hat er uns nicht, sind wir hoffnungslos verloren. Haben letztendlich keine Entschuldigung. Hat er uns aber als Herr, Priester und Lehrer, dann sind wir im Gnadenbund, unter der Gnade, da er das Gesetz ja schon erfüllt hat. Und er hat uns nicht nur entschuldigt, sondern tut es auch noch weiterhin als unser Priester. Der Gnadenbund, den der Herr Jesus eingerichtet hat und den er auch uns vermittelt hat, den kann man nicht aufteilen. Seine Gesetzeserfüllung, seine Entschuldigungen, sein Leiden, sein Beistehen und sein Bewahren gibt es nur im Gesamtpaket, sozusagen all inclusive. Danke, dass du das für mich getan hast, aber jetzt kannst du mich gerne haben. Das gilt nicht. Das, wer so denkt und Gott den lieben Gott sein lässt, der gleicht einem Mann, der hungrigen Löwen ein Würstchen aus dem Rachen ziehen will. Das geht nicht. Daniel sagt dem König, er sei unschuldig, aber das ist kein Mensch, auch der Daniel nicht. Und Daniel sagt auch, er habe dem König nichts Böses getan. Ja gut, er hat gegen sein Verbot gebetet. Und wir können mitfühlen, dass er nicht unbedingt gut über die hinterhältigen Männer gedacht hat, die ihm das eingebrockt haben, die ihm die Grube gegraben haben. Und da hat er trotzdem dreimal am Tag gebetet. Und zum jüdischen Gebet, da gehört die Bitte um Vergebung dazu. Die Reinigung gehört dazu. Das war einmal im Zelt der Begegnung oder im Tempel schon in den Bestandteilen dieses Tempels dargestellt. Und zum Zweiten ist es im jüdischen 18 Bittengebet, ja, da wird um Vergebung gebetet. Und das wird jeden Tag gebetet. Also es gehört dazu, dass man sich vor Gott reinigt, wenn man etwas von ihm will oder wenn man ihn ehrt. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, da ist auch in einem neutestamentlichen Gebet, das der Herr Jesus lehrt, da ist die Bitte um Vergebung auch drin. Da ist die Reinigung auch drin. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Beides ist drin. Und der Herr Jesus hat das gelehrt, also er muss es wissen. Die Didache, die 12 Apostellehre, das ist die erste Gemeindeordnung aus dem ersten Jahrhundert, die verlangt, oder sie hat zwei Wege, was man tun soll und was man nicht tun soll. Das eine ist der Weg des Lebens. Und im letzten Punkt, Kapitel 4, 12, da sagt diese Gemeindeordnung, bekenne die Sünde in der Gemeinde. Du sollst nicht mit schlechtem Gewissen beten. Und dann fängt der Weg des Todes an. Also, was Daniel da gebetet hat, da war inklusive, dass er Gott um Verzeihung gebeten hat. Über das, was er da... Ich meine, er war ein Glaubensheld, ein Fürst, ein Prophet. Aber er war trotzdem ein Sünder. Und er hat sich in diesen Gebeten auch vor Gott gereinigt. Und wahrscheinlich auch gebeten, vergib mir das, was ich jetzt über diese Übeltäter, die mir ans Leder wollen, gedacht und vielleicht auch gesagt habe. Daniel musste um Vergebung bitten. Wir müssen das auch. Ob Gott den Schuldnern vergibt, das ist dann seine Sache, nicht unsere. Vergebung meiner Schuld, wie auch anderen vergeben ist zu meinem Heil nötig und zu meinem persönlichen seelischen Wohl nötig. Und das sagt der Herr Jesus direkt nach dem Amen im Vater unser. Das ist nötig. Und das ist gut. Gut. Gott sei Dank. Uns treffen nicht so große Versuchungen wie den Daniel. Gott den lieben Gott sein zu lassen, ja, das trifft uns auch. Und Daniel wird wegen seines Glaubens verfolgt. Das passiert in anderen Ländern auch bei Christen, bei uns nicht. Wir haben kleinere Versuchungen, Gott untreu zu sein, undankbar zu sein. Und das betrifft hauptsächlich die 3G, Gottesdienst, Gemeinde, Geld. Damit will ich aber nicht sagen, dass wer in Versuchung gefallen ist, nicht mehr aus der Grube herauskommt. Doch man kommt raus, indem man das bekennt und darin zum Herrn umkehrt. Also der König ist dann heilfroh, als Daniel aus der Grube kommt und die, die ihm die Grube gegraben haben, die werden hineingeworfen. Sie haben auch den König reingelegt und er ist schon ein absoluter Machthaber. Und sie bekommen das, was sie angerichtet haben, samt ihren Familien. Dann wird der König, der durch Daniel evangelisiert wurde, selbst missionarisch. Er lässt im ganzen Reich verkünden, wer der lebendige Gott ist und wessen Reich ewig ist und wer errettet. Das lässt er schreiben und verkünden. Schluss. Der Herr Jesus hat Daniel aus der Löwengrube gerettet und aus der Hölle. Und Gesetz ist Gesetz, besonders wenn es von Gott ist. Da kommt niemand raus. Es wird letztendlich vollzogen und die einzige Rettung ist der Herr Jesus Christus, der Gottes Gesetz für die Seine erfüllt hat und stellvertretend für sie in die Grube gefahren ist. Sein Reich ist ein ewiges Reich und es ist auf Erden in seiner Gemeinde sichtbar, die ihn dankbar ehrt. Amen.